Vergangenen Dienstag habe ich das erste Mal einen Hauskreis wieder live erlebt. Und das war schon eine besondere Erfahrung. Und ich habe so gemerkt, dass Gemeinschaft nicht zu ersetzen ist. Und Corona ist gegen Gemeinschaft gerichtet. Und ich hoffe, dass wir immer wieder kreative Wege finden, damit umzugehen und uns nicht von dieser Einschränkung beherrschen lassen. Weil es könnte länger dauern, als uns allen lieb ist, mit dieser Situation umzugehen. Zur Predigt. Jesus hat in seinem öffentlichen Leben viele Gleichnisse erzählt. Und ein Gleichnis ist ein besonderes, das wohl die meisten Kirchengänger schon oft gehört haben. Es hat ganz verschiedene Namen. Früher hieß es der verlorene Sohn, dann später die verlorenen Söhne und dann auch mal der barmherzige Vater und die verlorenen Söhne. Ich habe mir vorgenommen, darüber keine Predigt zu halten, weil es da schon so viele gute Predigten gegeben hat und ich gehört habe. Bis ich ein Buch geliehen bekam mit dem Titel Bedingungslos geliebt. Der Autor Timothy Keller hat einen Schwerpunkt auf diesen Text gelegt, der mich persönlich betroffen gemacht hat. Mit vielen Bibelstellen beschreibt er, wie Jesus fast durchweg von frommen, bibeltreuen Vertretern der damaligen Zeit abgelehnt wurde, aber von Außenseitern, diejenigen, die die Frommen unter anderem als Gesindel bezeichnet haben, von denen wurde er angezogen. Am Anfang schreibt der Autor, es fällt uns heute schwer zu verstehen, wie anders die ersten Christen wahrgenommen wurden, nämlich nicht als Religion. Es war eine Nicht-Religion. Stellen Sie sich vor, wie die frühen Christen von ihren Nachbarn über ihren Glauben ausgefragt wurden. Wo ist denn euer Tempel? Werden sie gefragt haben. Die Antwort der Christen, wir haben gar keinen Tempel. Aber wie geht das denn? Wo verrichten denn eure Priester ihren Dienst? Worauf die Christen antworteten, sie hätten keine Priester. Aber, werden die Nachbarn gestammelt haben. Wo bringt ihr dann eure Opfer da, um euren Göttern zu gefallen? Darauf werden die Christen erwidert haben, dass sie keine Opfer mehr darbrachten. Jesus selbst war der letzte Tempel, der letzte Priester und das letzte Opfer. So etwas hatte bis dahin noch nie jemand gehört. Deshalb nannten die Römer die Christen Atheisten, weil sie das, was die Christen über die geistliche Wirklichkeit sagten, einzigartig war und sie in keine der anderen Weltreligionen einordnen ließ. Und dieses Gleichnis erklärt, warum die Römer völlig zu Recht und damit hatten, sie Atheisten zu nennen. Ende des Zitats. Das Gleichnis von den verlorenen Söhnen ist lang, deshalb will ich nur es in Stichpunkten erzählen und auf die entsprechenden Textpassagen, die mich betroffen gemacht haben, dann eingehen. Es erzählt von einem reichen und wohlhabenden Gutsbesitzer, der zwei Söhne hatte. Und der Jüngere forderte von seinem Vater vorzeitig unter Bruch der Tradition der damaligen und der gesellschaftlichen Ordnung, seinen Erbteil sofort ausbezahlt zu bekommen. Und überraschenderweise, der Vater gibt dem fordernden Sohn gleich das, was ihm eigentlich erst später zustand. Und dieser Sohn verließ dann als gemachter Mann, als finanziell gemachter Mann sein Zuhause, ausgestattet mit viel Geld, ging er nun auf seinen Selbstverwirklichungstrip. Er wollte sich nun selbst entdecken, allein entscheiden, was für ihn gut und richtig war Ich werde so leben, wird er sich wohl gedacht haben, wie ich will und auf diese Weise mein wahres Ich erfahren und mein Glück finden. Die Sache ging so lange gut, solange keine Hungersnot in der Gegend war und solange ihm das Geld nicht ausging. Als das Geld bei ihm zu Ende war, ging es abwärts. Er landete schließlich als Schweinehüter und nicht mal das Schweinefutter stand ihm mehr zur Verfügung. Für die Juden ist bei den Schweinen landen, ist es Ausdruck absoluter Verelendung. Es ist der niedrigste soziale Stand und Stufe, auf die man kommen kann. Und in seinem Elend besann sich nun der Sohn auf seinen Vater und auf seine Knechte. Im Vergleich mit ihnen führten sie ein geradezu fürstliches Leben. Und er rechnete sich eine geringe Chance aus, beim Vater wenigstens als Knecht Unterschlupf zu finden. Reuig machte er sich auf den peinlichen Weg zurück ins Vaterhaus. Und wieder verhielt sich der Vater völlig überraschend. Er äußerte keine Vorbehalte dem Sohn gegenüber, sondern völlig unüblich gegen die gültigen Gepflogenheiten der damaligen patriarchalen Gesellschaft verließ er sein Haus und lief dem Sohn entgegen. Ein Vater, ein Gutsbesitzer, trat nicht vors Haus seinem Sohn entgegen. Er lief damals nicht, schon gar nicht, einem unverschämt fordernden Sohn entgegen. Bevor der Sohn nun sein Schuldbekenntnis formulieren konnte, fiel der Vater ihn um den Hals und küsste ihn. Im Text heißt es, sein Vater befahl den Knechten, beeilt euch, holt das schönste Gewand im Haus und legt es meinem Sohn um. Steckt ihm einen Ring an den Finger und bringt Schuhe für ihn. Schlachtet ein Mastkalb, wir wollen essen und feiern. Denn mein Sohn war tot, jetzt lebt er wieder. Er war verloren, jetzt ist er wiedergefunden. Und sie begannen ein fröhliches Fest. Der Vater war so von Freude erfüllt und erfasst, dass sein zurückgekehrter Sohn gekommen ist, dass er ihn sofort umarmte und ihn küsste. Und er setzte ihn wieder ein. Vor allem, für alle erkennbar mit den Ringen, gab er ihm wieder den Sohnstatus. Und der Vater stellte damit Beziehung und die Ordnung zum Sohn wieder her, die zerstört war, die kaputt gegangen ist. Er stellte ihn wieder völlig her. Und soweit die Geschichte mit dem jüngeren Sohn. Nun kommt der Ältere ins Blickfeld. Der Ältere, der das gelebt und gemacht hat, was von einem Älteren zu erwarten war. Er blieb zu Hause, er erfüllte seine Pflichten, er tat das, was der Vater von ihm verlangte, wohl redlich und treu. Aber wie reagierte er, als er vom Feld nach Hause kam? Im Text heißt es, inzwischen war der ältere Sohn nach Hause gekommen. Er hatte auf dem Feld gearbeitet und hörte schon von Weitem die Tanzmusik. Er rief einen Knecht herbei und fragte ihn erstaunt, was wird denn hier gefeiert? Dein Bruder ist wieder da, antwortete er ihm. Und dein Vater freut sich sehr, dass er ihn wohlbehalten wieder hat. Deshalb hat er das Mastkalb schlachten lassen und jetzt feiern sie ein großes Fest. Der ältere Bruder wurde wütend und wollte nicht ins Haus gehen. Da kam sein Vater zu ihm heraus und redete ihm gut zu. Komm und freu dich mit uns. Doch der entgegnete ihm bitter, all die Jahre habe ich mich für dich abgerackert. Alles habe ich getan, was du von mir verlangt hast. Aber nie hast du mir auch nur eine junge Ziege gegeben, damit ich mit meinen Freunden einmal richtig hätte feiern können. Und jetzt, wo dein Sohn zurückkommt, der dein Vermögen mit Huren durchgebracht hat, jetzt lässt du sogar das Mastkalb für ihn schlachten. Sein Vater redete ihm zu: Mein Sohn, du bist immer bei mir gewesen. Alles, was ich habe, gehört auch dir. Darum komm, wir haben allen Grund, fröhlich zu sein. Denn dein Bruder war tot, jetzt lebt er wieder. Er war verloren, jetzt ist er wiedergefunden. Der ältere Sohn, der Rechtschaffene, der Ordentliche, der Bemühte, konnte nicht mitfeiern. Obwohl er das Richtige tat, obwohl er in der räumlichen Nähe des Vaters gelebt hat, war er doch in seinem Herzen dem Vater entfremdet. Und hier setzt meine persönliche Betroffenheit ein. Auch ich bin der ältere Sohn. Auch ich blieb zu Hause. Auch ich habe alles getan, damit der elterliche Hof erhalten bleibt. Ich habe getan, was von mir erwartet wurde. Ich habe nie über die Stränge geschlagen. Ich war nie betrunken, hatte nie Sex mit einer anderen Frau als mit meiner eigenen. Ich hatte nie eine ausschweifende Feste. Vielmehr war ich ordentlich und angepasst brav. Dazu war ich ununterbrochen in Kontakt, habe ich Kontakt zur Gemeinde gehalten. Auch in der Gemeinde habe ich Verantwortung übernommen und das getan, was von mir verlangt wurde. Ist das nichts? Sollte das nicht reichen? Habe ich mir damit nichts verdient? Die Geschichte des älteren Sohnes macht deutlich, dass er bei allem Einsatz dennoch dem Herzen des Vaters entfremdet war. Es ist nicht falsch, sondern richtig, was er gemacht hat. Falsch war nur sein Motiv. Der Jüngere rebellierte offen gegen die Autorität des Vaters, der Ältere innerlich. Das wird deutlich, wenn wir uns sein Verhalten näher anschauen. Der Ältere wird als wütend beschrieben, als er erfuhr, dass der Vater die Heimkehr des Jüngeren feierte. Seine Worte triefen vor Groll. Zornig und bitter, weil das Leben nicht so lief, wie er sich das vorgestellt hat und gemeint verdient zu haben. Ältere Brüder sind in Gefahr zu glauben, wenn sie ein gutes Leben führen, dass ihnen dann auch ein gutes Leben zusteht. Das nach außen anständige und ordentliche Leben des Älteren hat ihn nicht näher zu seinem Vater gebracht, sondern sich in dramatischer Weise von ihm entfernt. Es ging so weit, dass er seinen Vater zum Schuldner macht. Im Text heißt es: All diese Jahre habe ich mich für dich abgerackert. Alles habe ich für dich getan, was du von mir verlangt hast. Aber nie hast du mir auch nur eine junge Ziege gegeben, damit ich mit meinen Freunden einmal hätte richtig feiern können. Und damit drückt er deutlich aus: Ich habe für dich was getan, nämlich das, was du von mir verlangt hast. Ich habe was gut bei dir. Es ist noch eine Rechnung offen, zu meinen Gunsten. Und danach stellt sich der Ältere über den jüngeren Bruder. Er nennt ihn nicht mehr Bruder, sondern deinen Sohn. Und dann formuliert er gleich eine Anklage. Und jetzt, wo dein Sohn zurückkommt, der dein Vermögen mit Huren durchgebracht hat, jetzt lässt du sogar ein Mastkalb für ihn schlachten. Der Zusammenhang, in dem Jesus die Geschichte erzählt, ist der, dass er das vor Zöllnern und anderen verrufenen Leuten macht und vor Pharisäern und eben Schriftgelehrten. Und seine Zuhörer sind damit die beiden Brüder. Die Zöllner stehen für das Gesindel, für was die Schriftgelehrten sie hielten, also für den jüngeren Bruder. Und die bibeltreuen Schriftgelehrten und Pharisäer für den älteren Bruder. Und Jesus stellt sich nicht auf die Seite des Jüngeren. Und er stellt sich auch nicht auf die Seite des älteren der beiden Söhne. Aber Jesus erhebt in erschreckender Deutlichkeit den frommen Moralismus als einen besonders tödlichen geistlichen Zustand hervor. Der Autor des Buches Bedingungslos geliebt macht das an vielen Beispielen, biblischen Beispielen deutlich. Heute haben wir keine Zöllner mehr und auch keine Pharisäer mehr. Aber wir kennen Leute, die Jesus den Rücken zukehren, die weggehen und wegbleiben, die ihr eigenes Leben führen wollen, ihr eigenes Glück finden wollen, fern vom Vaterhaus. Und wir kennen solche, die hier bleiben, die sich gewissermaßen körperlich in der Nähe des Vaters aufhalten. Und Jesus schlägt sich ja zu keinem der beiden. Und die gute Nachricht dieses Gleichnisses, die rettende Botschaft dieses Gleichnisses ist der Vater. Er geht aus dem Haus vor die Tür, läuft dem zurückgekommenen jüngeren Sohn entgegen, stellt ihn wieder her und setzt ihn wieder ein, voll ein. Und er geht auch aus dem Haus vor die Tür und kommt dem älteren Sohn entgegen, der nicht kommen konnte oder wollte. Er weist den Älteren nicht zurecht, ob seiner Schuldzuweisung, die er als Anklage formuliert, sondern sagt zu ihm: Mein Sohn, du bist immer bei mir gewesen. Alles, was ich habe, gehört auch dir. Darum komm, wir haben allen Grund, fröhlich zu sein und zu feiern. Denn dein Bruder war tot, jetzt lebt er wieder. Er war verloren, jetzt ist er wieder gefunden. Die rettende Botschaft des Gleichnisses heißt, den barmherzigen und unvorstellbar gnädigen Vater gibt es tatsächlich. Er ist der Vater, der sich freut, wenn wir aufrichtigen Herzens zu ihm kommen. Es ist der Vater, der nicht zurechnet, der nicht heimzahlt. Es ist der, der ein Fest mit den heimgekehrten Söhnen und Töchtern feiern will. Der Ausgang des älteren Sohnes bleibt in diesem Gleichnis offen. Jeder kann sich nun fragen, zu welchen der beiden Söhne gehöre ich, wo bin ich zugehörig, wohin tendiere ich? Der kann fragen, wo sollte ich umkehren, umdenken? Mir persönlich hat dieses Gleichnis erneut tiefer und klarer gemacht: Durch nichts, aber auch gar nichts, kann ich mir bei Gott was verdienen. Ja, vielmehr gehöre ich zu den Verlorenen, wenn ich meine, mir etwas verdienen und erarbeiten zu können. Zu den Geretteten gehöre ich dann, wenn ich mich für Jesus einsetze, weil ich geliebt bin. Zu den Verlorenen, ja Toten, gehöre ich dann, wenn ich mich für Jesus einsetze, um geliebt zu werden. Paulus drückt es im Epheserbrief, der heute in der Losung angegeben wird, mit folgenden Worten aus: Denn nur durch seine unverdiente Güte seid ihr vom Tod gerettet worden. Es ist geschehen, weil ihr an Jesus Christus glaubt. Es ist ein Geschenk Gottes und nicht euer eigenes Werk. Durch eigene Leistungen kann kein Mensch sich Von Gott kann kein Mensch was dazu beitragen. Deshalb kann sich niemand etwas auf seine guten Taten einbilden. Was wir jetzt sind, ist allein Gottes Werk. Er hat uns durch Jesus Christus neu geschaffen, um Gutes zu tun. Und damit erfüllen wir nun, was Gott schon im Voraus für uns vorbereitet hat. Ganz egal, zu welchem der Söhne sich der Einzelne zählt. Der Vater feiert ein Fest. Er feiert es gerne mit jedem, der immer wieder zu ihm zurückkommt, immer wieder zu ihm umkehrt, seine verkehrten Wege erkennt, die ihn von ihm trennen. Egal, ob wir in der Ferne vom Vater leben oder uns in seiner Nähe befinden. Denn dieser gütige Vater gewährt die Gnade und die Barmherzigkeit, die jeder Mensch sucht, der jeder Mensch bedarf und die jeden Menschen retten will und retten kann. Wir singen jetzt das Lied: In deinem Haus bin ich gern Vater.